Hier ein kurzer Hinweis von unserem Podcast-Sponsor Bubble, der Plattform fürs Sprachenlernen. Du suchst eine effektive und flexible Methode, um eine neue Sprache zu lernen, die du in deinen vollen Terminkalender einbauen kannst und die wirklich funktioniert? Dann probier doch mal Bubble. Alle Lerninhalte werden von Sprachexperten erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Du lernst also nicht nur Wörter, sondern wirklich die Sprache. Und mit der Aussprache? Na, dank alltagsnaher Dialogübungen und Spracherkennungssoftware kannst du deine Aussprache trainieren. Und wenn du wenig Zeit hast? Kein Problem, die Lektionen dauern nur etwa 15 Minuten und die passen in jeden Zeitplan. Du kannst sie sogar herunterladen und offline lernen. Na, klingt genau nach dem, was du brauchst? Mit dem Code STIMME WIRKT in einem Wort. Zahlst du für 6 Monate und erhältst zusätzlich weitere 6 Monate deines neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für 6 Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf bubble.com/stimme wirkt. Und weiter geht's mit der Episode.
Das war mir nie fad, auf die Straßenbahn zu warten oder ähnliches, weil ich immer Riesenfreude daran hatte, mir Gesichter anzuschauen, mir Körpersprache anzusehen. Das Verhalten zueinander, die Abstände, die Menschen zueinander einhalten oder auch suchen. Und wie ich dann sukzessive mitbekommen habe im Rahmen meines Biologiestudiums, dass man das auch akademisch betreiben kann, also nicht nur so als Hobby, habe ich gewusst, das muss ich machen.
Der Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Gregor Fauma ist heute mit mir im Gespräch im Stimme wirkt Podcast. Er erklärt uns, ob wirklich nur große Menschen tiefere Stimmen haben und weshalb blinkende PowerPoint-Folien so irritieren. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja, lieber Gregor, es freut mich, dich hier heute im Stimme wirkt Podcast zu Gast zu haben. Große Ehre, freue mich doppelt. Du bist Trainer des Jahres 2018, Redner des Jahres 2022. Das Magazin Training hat dich geehrt. Du bist Verhaltensforscher, du bist Evolutionsbiologe. Neurophysiologie war ein wesentlicher Teil deines Studiums. Du bist Biologe. Lieber Gregor, was führt dich heute auf die Bühne und ins Training? Was ist das, was du aus diesem ganzen Erfahrungsschatz, den du da gewonnen hast, heute in deinen neuen Rollen nützlich zur Geltung bringst?
In erster Linie das Wissen über das Verhalten der Menschen im evolutionären Kontext. Im Grunde, seit ich denken kann oder mir bewusst bin dessen, dass ich nachdenke, bin ich leidenschaftlicher Menschenbeobachter. Wie Konrad Lorenz den Graugänsen hinterher ist, bin ich eigentlich den Menschen hinterher und es war mir nie fad, auf die Straßenbahn zu warten oder ähnliches, weil ich immer Riesenfreude daran hatte, mir Gesichter anzuschauen, mir Körpersprache anzusehen, das Verhalten zueinander, die Abstände, die Menschen zueinander einhalten oder auch suchen. Und wie ich dann sukzessive mitbekommen habe im Rahmen meines Biologiestudiums, dass man das auch akademisch betreiben kann, also nicht nur so als Hobby, habe ich gewusst, das muss ich machen. Es hat mich Verhaltensbiologie Tiere schon immer sehr interessiert, also so klassisch Sir Richard Attenborough, Konrad Lorenz, Irenaeus Abbesfeld waren so bei den Menschen. Aber die Menschenforschung, dass man Experimente machen darf mit Menschen, dass man die genauso untersuchen kann, das Verhalten wie andere Tiere, lernst du ganz, ganz viel, warum wir so sind, wie wir sind, als Homo sapiens sapiens. Und weil ich nicht an der Universität bleiben wollte, weil ich gemerkt habe, das ist nicht die Welt, für die ich geschaffen bin, gab es für mich eigentlich die zweite Leidenschaft, das war Bildung weitergeben. Ich wäre auch ganz gerne normaler Lehrer geworden in einem Gymnasium. Hat mir aber vom Einkommen und von der Lebensform nicht ausreichend gegriffen und habe dann den Beruf des Trainers gesucht, weil wir bereits auf der Uni sehr viele Literaturseminare gemacht haben, wo jeder das, was er sozusagen erarbeitet hat, inhaltlich im Rahmen einer Präsentation dargestellt hat. Also wir haben immer mit PowerPoint gearbeitet. Wir haben damals tatsächlich noch bunte Folie bedruckt, das hat viel Geld gekostet, ja, und mit zwei Schachteln gearbeitet und mit Zeigern. Und es war gerade die Übergangsphase, das Spannende sozusagen von der analogen in die digitale Präsentationswelt. Und haben uns damals schon sehr, sehr viel Feedback gegeben. Und wir haben auch Slides, damals immer noch Folien genannt, verhaltenswissenschaftlich analysiert. Wo fangen Menschen zu lesen an? Wir hatten so Geräte, wo man messen kann, wo die Augen hinschauen.
Ah, übers Eye-Tracking.
Menschen hin. Ganz genau. Ja. Mhm. Und sind auch das schon wissenschaftlich angegangen. Wir haben halt modernste Audi-Werbespots auf ihren Webseiten untersucht und mit anderen Werbespots verglichen und geschaut, wo steigt der Puls bei den Menschen, wo sinkt er wieder, wie lang ist die Aufmerksamkeit da. Und wenn du da schon so drin bist über Methoden, wie man menschliches Verhalten untersuchen kann und viel darüber weißt, Lust an der Lehre hast, immer schon viel im Präsentieren drin warst, dann habe ich halt als Lehrbuhr begonnen bei Hirhold Presentation Services, beim Emil Hirhold. Das war quasi auch mein Mentor im Beruf der Präsentationstechnik.
Altmeister.
Altmeister Emil Hirhold. Jungmeister. Der ewig junge Altmeister Emil Hirhold. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls ihr das hört. Und habe an seiner Seite gelernt, worauf es bei den Business-Präsentationen ankommt. Und weil er gemerkt hat, dass ich was dazu zu sagen habe, das sich unterscheidet von all dem anderen, weil bei den Trainern ist es halt damals ja auch gewesen, einer sagt das, was er beim anderen gehört hat, und es wurde nie überprüft, dass die Quelle ist. Ist das überhaupt wahr, was da erzählt wird? Da sind so viele Geschichten erzählt worden, das ist unglaublich. Ja, und ich komme da halt rein und sage, Leute, ich habe Evidence-Based Know-how. Ja, also das, was ich zum Verhalten der Menschen sagen kann, auch beim Präsentieren, ist evidenzbasiert. Das war der Emil hier halt natürlich spitz. Hat dann gesagt, ich soll ein eigenes Training gestalten. Da war dann ein Körpersprache-Training in Planung, nahezu schon fertig und auch die Marketingtexte. Und dann hat er seinen Laden verkauft. Und damit war das erledigt und ich war wieder am Markt und habe dann relativ bald begonnen.
Gregor.
Ich rede so viel, gell? Du merkst, ich bin Redner vom Beruf.
Ganz im Gegenteil. Es ist ja sehr spannend, sehr, sehr spannend, ja, auch das zu hören, wie so ein Berufsweg entsteht. Aber du hast jetzt eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Das schätze ich ja sehr. Ich würde es in der Kommunikation ja auch nicht anders empfehlen, Fragen aufwerfen. Aber lass mich jetzt hier genau hineingrätschen, wenn es jetzt zum Beispiel um Präsentationen geht. Du hast ja die Folien angesprochen, die ihr analysiert habt. Du hast die Körpersprache angesprochen, das Auftreten beim Präsentieren. Was wäre denn eine deiner Antworten auf eine der Fragen, die du zuerst gestellt hast? Also zum Beispiel, wenn so eine Folie ist, was tut man mit der Folie am gescheitesten, dass das Auge in die richtige...
Ganz trivial. Also ja, ich mache mal die trivialen Sachen, ja, weil die sind am augenscheinlichsten. Ja. Wir haben die Augen nebeneinander, nicht übereinander. Wir sind Taglichtlebewesen. Unsere Augen sind so gebaut, dass wir bei viel Licht, und in Wahrheit ist der Himmel in der Regel unser Hintergrund, denn wir leben in einer Stadt, aber das ist evolutionär irrelevant für unsere Augen. Wir sehen sehr, sehr gut dunkle Strukturen vor hellen. Und ich habe so viel Trainings gemacht und speziell lustigerweise die Mediziner, die Ärzte und auch die Pharmazeuten haben sehr gern mit hellen Schriften auf dunklem Hintergrund gearbeitet. Gelber Text auf schwarzem Hintergrund und dergleichen. Wo ich gesagt habe, Leute, ich kann es euch naturwissenschaftlich erklären, warum sich unser Auge schwer tut, das zu lesen, weil es anders gebaut ist. Wir verlieren in der Dämmerung die Gabe, Farben zu erkennen, weil es dunkel wird. Dafür können wir Kontraste besser wahrnehmen. Aber wir sind gemacht für einen hellen Hintergrund. So Kleinigkeiten. Das Einfliegen von Texten. Also jegliche Animationen, die über ein simples Erscheinen hinausgehen, erzeugen viel zu viel Kontrast in ihrer Bewegung, wodurch unser Nachdenkapparat, das Gehirn, sofort die Frage stellt, warum bewegt sie da was? Und damit bist du weg vom Inhalt. Also diese Aufmerksamkeitsvampire, die ich durch übertriebenes Design erzeugen kann, durch bewegte Slides. Deswegen habe ich mir mal das von der Seele geschrieben, wie hat das geheißen? Diese Präsentationsform, die es immer noch gibt, wo eine Bubble nach der anderen aufgeht und man zoomt hinein und wieder raus, weil man gerade nicht ein Prezi.
Prezi.
Die Prezi populär geworden ist, habe ich gesagt, lustiges Design, aber arbeitet komplett gegen unsere Kognition, gegen unser Gehirn, weil sich hier viel zu viel bewegt, viel zu viel dreht. Und wir brauchen eigentlich immer einen sehr ruhigen Hintergrund. Ich sitze da gerade vor meiner Fensterscheibe und schaue in den Garten. Hier bewegt sich nahezu nichts. Und wenn ein Zaunkönig sich hinsetzt, dann muss ich hinschauen. Der hat meine volle Aufmerksamkeit. Und immer, wenn du so Kontraste hast, auch optische, saugt das das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit auf und dann bin ich weg vom Inhalt. Also da fängt das Ganze erst an, einmal beim Slide-Design zu sagen, was tue ich da rein und was nicht. Und wenn ich, nächstes ganz großes Thema, wenn ich Slides bastle, wo man vorauslesen kann, weil ich zu faul bin, zu animieren, dann entsteht eine Art Textbildschere, weil ich als Betrachter sehe den Slide mit seinen 5-6 Bullets oder dem Chart und denke mir, okay, erfasst, ich hätte gern den nächsten, bitte. Während der Redner noch bei der Überschrift ist.
Bei der Überschrift ist, ja, und drin.
Habe ich eine Textbildschere, das, was ich höre, passt nicht mehr zu dem, was ich sehe. Und was mache ich dann? Ich schalte das ab, was ich höre. Weil das Auge kann ich nicht so leicht betrügen wie den Verstand.
Das gilt ja vermutlich auch für das Bewegen des Redners, der Rednerin. Wie siehst du das? Also ich empfehle jederzeit, bleib stehen im Reden, sprich im Stehen, denk im Gehen. Also verkörpere sozusagen das, was du sagst, zeige, dass du einen Standpunkt hast, das heißt ja auch Standpunkt und nicht Spaziergehpunkt.
Es gab ja die Peripatetiker, die gerade sozusagen beim Gehen ins Denken und durch das Denken ins Sprechen gekommen sind.
Ja.
Ich erinnere mich auch an eine Lateinlehrerin, die ist den ganzen Unterricht auf und ab gegangen. Für unsere Wahrnehmung ist eine konstante Bewegung, wenn jemand ständig geht, wird irgendwann noch zu einer Konstanten. Das stört mich nicht mehr. Aber ich kann niemandem empfehlen, die ganze Zeit beim Reden auf und ab zu gehen. Ich finde das nervig. Aber im Grunde von unserer Wahrnehmung her ist es okay. Aber viel, viel schöner ist es, so wie du sagst. Ja. Sprich, wenn du stehst. Und in dem Moment, wo du dich im Raum bewegst, hältst du den Mund. Unterbrichst aber auf den Blickkontakt ab. Und das ist sozusagen mein oberstes Aktion des Präsentierens. Rede ausschließlich, wenn du aufrechten Blickkontakt hast. Und wann immer der weg ist, hältst du in dem Moment im Mund. Und was dadurch entsteht, sind diese schönen Schweigephasen. Und deswegen kann man ja den Seitenwechsel beim Präsentieren von einer Seite zur anderen hin wunderschön inszenieren, weil da habe ich 3-4 Sekunden des Schweigens. Ich gebe meinen Zuhörerinnen und Betrachtern Gelegenheit aufzuholen, gedanklich. Dann bleibe ich stehen, nehme wieder Rapport auf, Kontakt, Blickkontakt und erst dann rede ich. Und dadurch habe ich immer so ein schönes getaktetes Sprechen.
Wunderbar.
Wer gut ist im Reden, braucht den Raumwechsel nicht dazu, der macht das so und so. Und anderen empfehle ich das mal auszuprobieren, weil sie dadurch spüren, wie stark die Pause eigentlich das gesprochene Wort stützt.
Es entsteht ein Rhythmus und gleichzeitig ja auch entstehen Portionen. Also eigentlich die Gliederung entsteht durch Pausen. Ja. D'accord. Gregor, weil du gerade übers Schweigen sprichst. Also über das Nichtsprechen. Wie ist es denn jetzt beim Sprechen? Also genau genommen sprechen wir ja keine Worte, sondern es entfleucht uns der Ton. Also das, was ans Trommelfell anklopft, ist Schall. Wie hältst du es denn mit dem Vokalen, also mit der Stimme? Ich sehe immer wieder mit Neugier, was der meistgesuchte Suchbegriff ist, der Menschen zu meiner Webseite führt. Das ist der Begriff tiefe Stimme oder tiefere Stimme bekommen. Wie schaut denn das aus deiner Sicht jetzt so als Evolutionsbiologe aus? Was steckt denn da eigentlich als Wunsch dahinter oder was sind die Mechanismen, die wichtigsten Wirkungsmechanismen der Stimme auszeichnen?
Da muss ich nach den Geschlechtern trennen.
Cool. Das wird so gern übersehen. Toll, ja. Gregor, ich liebe dich. Sehr gut.
Kann ich nur sagen, was ich kenne die Quelle nicht mehr. Insofern ist es mir nicht so angenehm, es zu sagen, aber ich sage es trotzdem, dass bei Frauen tiefere Stimmen im öffentlichen Rundfunk angeblich als kompetenter bewertet werden. Ich glaube, das war sogar der ORF selbst, der das untersucht hat, dass Frauen mit einem tieferen, wärmeren Timbre als kompetenter wahrgenommen werden. Ich kann wirklich dazu keine gute Quelle nennen. Ich habe das gehört. Auf mich klang es resonabel. In der Männerwelt hat die Stimmlage etwas mit der Körpergröße zu tun. Größere Männer haben längere Stimmbänder, mehr Resonanzvolumen und tiefere Stimmen. Jetzt ist Körpergröße wieder ein Signal der Dominanz, der Macht, der Territorialität. Je größer ein Mann ist, desto größer ist auch die Kompetenzvermutung. Das ist unfair, aber es bestätigt sich auch in der Neuzeit. Und je größer ein Mann ist, desto eher wird ihm auch Leadership zugetraut. Und das Ganze geht immer einher auch mit größeren und tieferen Stimmen.
Da gibt es auch Statistiken.
Körpersprache, Trainings lasse ich einmal die Teilnehmer sich aufbauen in eine dominante Rolle, groß, mach dich größer als du bist, schau bös, schau streng. Und ohne dass sie daran denken, ich brauche das nicht anzuleiten, haben die sofort eine tiefere, lautere Stimme. Und wenn ich sie dann in die andere Seite kippen lasse, dass ich sage, mach mal die freundlichen, submissiven Signale, sink ein bisschen in dir zusammen, lächle halt den Kopf schief, zieh die Schultern ein bisschen hoch, auf einmal werden die Sprache weicher und leiser. Und da kriegt man mit, wie sehr sozusagen die Stimme akustisch, auch die Körperhaltung, die Territorialität, Leadership signalisiert. Muss aber dazu sagen, dass natürlich das eine evolutionäre Vermutung ist. Ja, dass wir sagen, größere Menschen sind kompetenter. Das ist natürlich heutzutage ein Unsinn, das hält nicht mehr. Aber im Rahmen der Evolution waren jene Lebewesen, die von der Geburt an eigentlich noch in Utero besser ernährt wurden, und die säugende Mutter gesünder war und dann noch die nächsten Lebensjahre ein breiteres Nahrungsangebot zur Verfügung gestellt hat. Diese Individuen wachsen größer, breiter, symmetrischer und haben die lauteren, tieferen Stimmen. Daher haben wir evolutionär das drinnen, dass wenn zwei Menschen gleich groß sind und wir sagen, der eine ist Bankdirektor und der andere ist ein Chauffeur, dann glauben wir sofort, dass der Direktor 3 Zentimeter größer ist und der Chauffeur 2 kleiner. Es ist nicht fair, es ist überhaupt nicht in Ordnung und wir sollten über unsere alten limbischen Reaktionen nachdenken. Aber das steckt halt da dahinter und deswegen werden auch viele sozusagen, gerade bei Fernsehsendungen, wenn man Universum denkt und dergleichen, das sind ruhige, tiefe Stimmen, die im Hintergrund von den ewigen Kreisläufen der Natur erzählen. Ja, und die werden natürlich dafür gesucht, weil das so kompetent klingt.
Klingt. Ja, ich find's ganz interessant. Mir geht gerade eine Studie durch den Kopf. Ich glaube, die ist von der Vivian Sutter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die gesagt hat, dass, also auch wenn es um die Geschlechterbeziehung geht, dass Frauen Männer mit nur tiefen, aber nicht resonanten Stimmen, also brummigen Stimmen, weniger attraktiv finden, dass es also um F0, also um die reine Tonhöhe der Grundfrequenz der Stimme gar nicht ginge, sondern um genau das, was durch diese innere Aufrichtung entsteht, nämlich ein kernigeres Klangbild, wo dann die sogenannten Sprecherformanten, also die Leittöne im Obertonspektrum hervortreten. Und das ist das, was führend, also was die Aufmerksamkeit lenkt, weil unsere Ohren nicht linear hören, weil unsere Ohren den Frequenzbereich zwischen 2 und 4 Kilohertz 40-fach verstärkt hören und dadurch dieses crispy Klangbild bei einem an sich eher tieferen Grundton, das ist, was dann leitend, lenkend wirkt. Und das wird als führungsstark wahrgenommen. Drum die Aufrichtung kompensiert im Grunde Körpergröße, ist meine Erfahrung.
Wir hatten einen Bundeskanzler, der hatte ursprünglich eine sehr, sehr hohe Stimme und hat über die Jahre hinweg daran gearbeitet, seine Stimme einfach ein bisschen runterzubringen, weil er als nicht sehr groß gewachsener Mann auch tatsächlich eine sehr, sehr auffällig hohe Stimme hatte. Und von dem weiß ich, dass er, glaube ich, 1-2 Mal die Woche trainieren gegangen ist, damit er seine Stimme weiter runterbringt, damit dieses Gixeln nicht seine Kompetenz untergräbt.
Ja.
Also ich finde das spannend, dass manche, wie soll man sagen, dafür ein Ohr haben und sagen, ich will hier an mir arbeiten. Ich will mir nicht das, was ich drauf habe, was ich kann, worin ich kompetent bin, durch eine angeborene, vielleicht zu enge, zu hohe Stimme in der Außenwirkung kaputt machen lassen. Und trotzdem bin ich da immer sehr unglücklich, weil ich sage, wir nennen uns Sapiens. Wir sollten halt tatsächlich immer wieder einen Schritt vor uns zurück machen und zu sagen, hey, denn das, was mir die innere Stimme, die Evolutionäre sagt, oh, großer Mann, kompetent, Führung und so weiter, oh, Mann mit hoher Fistelstimme, naja, da weiß ich nicht, das ist nicht okay. Das hält schon lange nicht mehr. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, was mir mehr gefällt, dass man sagt, steh zu dir mit deiner hohen Fistelstimme, du bist trotzdem kompetent und du bist bereits Kanzler, du hast bewiesen, dass du Führung kannst, sonst wärst du gar nicht in Frage gekommen. Und andererseits gefällt es mir, wenn Leute sagen, ich will besser werden, ich will noch besser ankommen, ich stehe in einem ständigen Wettbewerb um Stimmen und natürlich werde ich an mir arbeiten, um in diesem Wettbewerb weiterhin die Nase vorn zu haben und da gehört Aussprache und Stimme selbstverständlich dazu.
Einfach als, auch als Zeichen der eigenen Reflexionsfähigkeit, würde ich sagen. Denn das Outfit wird der von dir zitierte Bundeskanzler ja auch anlassbezogen gewählt haben. Und nicht sagen, mir gefällt es so gut in der Gin und im Leiberl, weil dort Bewusstsein ist, weil dort Visuelles halt besser oder einfacher für uns überprüfbar ist als visuell geprägte Menschen und das Auditive halt sehr stark unbewusst wirkt, kann man nur sagen, Hut ab, wenn das Stimmbewusstsein dann so weit da ist, dass man sagt, okay, das ist überhaupt eine Kategorie. Also das ist ja auch das, was ich mir und was wir uns mit Stimme.at da seit vielen Jahren auf die Fahnen schreiben.
Einfach erinnert da, dich, wir hatten eine da hat sich eine beworben, um Bundespräsidentin zu werden, Benita Ferrero-Waldner.
Waldner, ja. Mhm.
Und der ist ständig vorgeworfen, dass ihre Stimme zu schrill sei. Mhm. Also es wurde nie darüber diskutiert, was sie denn sagt und wofür sie eintritt, wie sie Österreich repräsentieren würde, sondern es war, ui, der hat eine schrille Stimme. Dazu hat sie sich extrem bunte Kleidung an. Also sie hatte so ziemlich alle tropischen Farben kombiniert mit einer sehr, sehr Stimme, die hoch oben im Kopf drin war. Die Leute gesagt haben, das geht nicht. Und ich finde das halt dann immer bedauerlich, weil ich sage immer, es geht doch um Kompetenz.
Ja, und da haben wir es auch mit Gender-Themen zu tun, weil dem Mann mit der engen, hohen Stimme wird es so offen eher nicht vorgeworfen. Das ist auch aus meiner Sicht auch so ein Geschlechterstereotyp, das halt dann aufpoppt, wenn irgendwas offensichtlich ist. Ja. Lieber Gregor, wenn ich dich schon jetzt hinterm Mikrofon habe, wenn du heute so auf die berufliche Kommunikation der Menschen drauf schaust, vielleicht noch einen letzten Blick in das, was aus deiner Sicht heute, wo rundherum sehr viel auch über Technik kommuniziert wird, wo heute die Artificial Intelligence zum Teil Aufgaben übernimmt. Wo würdest du sagen, es sind denn die Dinge, auf die Menschen heute in der Kommunikation besonders achten sollten, um die Individualität zu bewahren in diesem technisierten Umfeld?
Große Frage. Ich glaube, das Umfeld ist gerade dermaßen in Veränderung, nahezu täglich, dass jede Antwort darauf eine Gültigkeitsdauer von ein paar Stunden hat. Wenn ich weiterdenken darf, und da meine ich jetzt Jahrzehnte, die Zukunft meiner Tochter, die ist 17, glaube ich, wird sie einen ganz starken Weg zurück in das Analoge, also in das echte Leben geben, in das Live-Leben, weil alles andere du nicht mehr glauben kannst. Vorhin, bevor wir uns unterhalten haben, einen Text darüber gelesen, dass KI Tote wieder auferstehen lassen kann. Aus ein kurzes Video von einem Verstorbenen haben, die macht einen perfekten Avatar und du kannst mit der plaudern und so weiter. Also das Ganze wird schon so absurd. Das Ganze geht so ins Absurde, dass es, glaube ich, eine große Sehnsucht geben wird auf Live-Events, wo du sagst, ich sehe den Menschen, er ist da, er ist kein Hologramm. Und das, was ich höre, sagt dieser Mensch auch. Und das hat niemand programmiert. Und da drin erzählt er natürlich, wird wahrscheinlich, dieses Pendel wird dann wieder zu weit schlagen und dann wird es zu viel Individualität geben, womöglich. Aber ein Herausarbeiten, ein bisschen der Ecken und Kanten, der Art und Weise, wie man spricht, dass man vielleicht auch mal sagt, das ist ein Nuschler und ich höre ihm gern beim Nuscheln zu, auch wenn Nuscheln eigentlich kein schönes Sprechen ist, aber so ist er heute oder sie. Ja, und ich sage, da kann das Pendel dann wieder ein bisschen zu weit gehen, aber diese Sehnsucht nach nicht gestreamt, weil wahrscheinlich könnte eine KI unser beider Gespräch im Nachhinein sofort durchrechnen und die Sprache in welcher Hinsicht auch immer verändern, perfektionieren, whatever. Ich könnte sagen, du, meine Töne ein bisschen runter, gib mir mehr Raum oder nimm meinen kleinen S-Fehler raus, whatever. Das Ganze wird dann alles so unecht, so konservig, glaube ich, dass niemand mehr Lust drauf hat. Daher glaube ich, dass auch unser beider Beruf, ja, mit Menschen zu arbeiten, damit sie, wenn sie vor anderen stehen, überzeugen wollen, wirken wollen, gefragter sein wird denn je. Weil das, was die Technik kann, das Ergebnis der Technik, ist, glaube ich, nicht das, was wir als Menschheit dann willkommen heißen werden.
Und es bezieht sich ja gezwungenermaßen immer nur auf das, was schon einmal war, um aus dem dann etwas scheinbar Neues zu machen. Lieber Gregor, das war ja jetzt nahezu ein perfekter Schlussappell. Lieber Gregor Faumer, Ja, ich danke dir sehr für dieses feine Gespräch. Ich glaube, da wird es gut sein, bei Gelegenheit eine Fortsetzung zu finden. Da fielen mir noch sehr viele Fragen ein, die ich an dich stelle. Das werden wir vielleicht bei Gelegenheit live mal tun. Ich glaube, wir sehen uns in Kürze auch bei einer Tagung. Sehr schön, freue mich, dass du da heute mit dabei warst. Alles Liebe dir.
Alles Liebe dir.
Ja, und dir da draußen, wenn du zuhörst und sollte dir gefallen, was wir hier tun und solltest du jetzt noch zuhören, was ja ein gutes Zeichen dafür wäre, dann gib uns doch Feedback, gib uns doch Rückmeldung zu dem, was wir tun, am besten in Form von Sternen. 5 Sterne wären so eine wunderbare Sache. Leicht zu tun auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Schriftliches Feedback ist ja mittlerweile auch möglich auf Spotify. Gib uns gerne eine Rückmeldung oder auch auf YouTube. Ja, in diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher. Du liest meine Tipps oder hörst meine Empfehlungen hier im Podcast. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, mich direkt für ein persönliches Coaching zu buchen? Vielleicht hast du gerade das Gefühl, es wäre an der Zeit, deinen Auftritt und deine stimmliche Präsenz zum Strahlen zu bringen. Der erste Schritt ist einfach. Hol dir Klarheit. Sprich mit mir persönlich über die Themen, die dich bewegen. Mach gleich heute den entscheidenden Schritt und buch dir deinen kostenlosen Espresso-Call mit mir auf arno-fischbacher.com/espresso. Und nun viel Spaß mit der neuen Episode.